In Matthäus Kapitel 16, da hören wir, wie Jesus auf das Bekenntnis von Petrus erklärte: Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Die Jünger waren Jesus nachgefolgt, die Menschenmasse folgte ihm nach. Er tat Zeichen und Wunder, allerlei Dinge. Und dann fragte er: Und wer sagt denn die Leute, der ich bin? Und da kamen so viele verschiedene Auffassungen, wer er wohl sein konnte, der diese großen Dinge alle tat. Wenn wir die Leute fragen, kriegen wir auch verschiedene Meinungen und Auffassungen, wer er dann wohl ist. Aber dann drehte sich Petrus um und sagte: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortet darauf: Fleisch und Blut haben dir das nicht gesagt. Das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Und das ist auch dann eine ganz entscheidende Tatsache. Wem folgen wir nach? Dem Christus, dem lebendigen Gottes Sohn. Er ist es. Und dann gab es noch mal ein kleines Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Petrus hatte andere Meinungen, er sollte da nicht sich opfern und hingeben. Und da musste der Herr Jesus sehr ernst mit ihm reden. Du meinst nicht, was göttlich ist, sondern, ihr könnt es in der Bibel ja selbst nachlesen, das ist schon eine harte Sache, wenn man gegen die Meinung von Gottes Plan geht. Aber er erklärte dann eine entscheidende Wahrheit. Und Jesus sagte hier: Erstens, ich will meine Gemeinde bauen. Und zweitens, die Pforte der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das heißt mit anderen Worten, das Wort überwältigen weist darauf hin, sie wird in Konflikten sein, die Gemeinde. Also wer davon träumt, in einem Himmelsbett zu liegen und so schließlich in die Ewigkeit zu kommen, wenn er in der Gemeinde Jesu ist, der hat einen falschen Traum. Die Gemeinde ist ein Konfliktpunkt, wird bekämpft, verachtet, verspottet, verfolgt, erniedrigt, alles Mögliche. Die Gemeinde ist wie ein Reißzwecken bei euch im Fuß, der stört, das geht nicht. Und wir sind ein Ärgernis in dieser Welt, wir passen so nicht in diese Welt hinein. Jesus selber aber will diese Gemeinde und wird diese Gemeinde bauen. Die Hölle wird dagegen ankämpfen, wird sie aber nicht überwältigen. Nun, die Frage habe ich gerade in diesen Tagen gestellt: Was passiert, wenn aber eine Gemeinde nicht mehr funktioniert, überwunden wird? Jesus warnt immer: Du kannst zurückkommen. Wenn du auf die falsche Spur gekommen bist, kannst du umkehren. Das stimmt. Aber wenn sie nicht umkehrt, dann wird er sie ausspeien aus seinem Munde, denn sie ist nicht mehr sein. Wir sehen das an der Offenbarung: 7 Gemeinden werden uns vorgestellt, wie unterschiedlich sie sind. Eine brennt vor Liebe und die anderen sind erkaltet. Aber er sagt: Ich will meine Gemeinde bauen. Was hier an dieser Stelle sehr wichtig ist: Hier kommt zum ersten Mal im Neuen Testament das Wort Gemeinde vor, als Jesus das sagt. Ich will meine Gemeinde bauen. Die gab es noch nicht. Jetzt frage ich mich natürlich: Die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, was stellten die sich unter Gemeinde vor? Da hatte jeder so seine Vorstellung. Und so ist es auch heute noch, da hat jeder so seine Vorstellung. Mit Hendrik haben wir ein bisschen auch über seine Erfahrungen gesprochen. Da gab es auch sehr, sehr seltsame Vorstellungen, die über Gemeinde war und man hatte. Zwei entscheidende Tatsachen, die Jesus sagt: Ich will meine Gemeinde bauen. Erstens, der Bauherr der Gemeinde ist der Herr Jesus. Niemand anders. Wir haben das gesagt, hier ist der Herr der Mittelpunkt und er muss der Mittelpunkt bleiben und er muss bestimmen, er allein. Und zweitens, was Jesus mit Gemeinde meinte, wusste bisher noch kein Mensch. Frage, was sind wir denn eigentlich? Wenn er der Bauherr ist, was sind wir? Petrus hat dieses etwas später beantwortet im 2. Petrus Kapitel 5. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zu einem geistlichen Haus und zu einer heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Wir sind Steine, aber nicht Bauherren. Wir sind nicht die, die bestimmen, sondern die er packt, wenn wir zu gebrauchen sind, um sie selber an der richtigen Stelle unterzubringen. Er baut seine Gemeinde nach seinem Plan, nach seinem Willen, nach seiner Wahl. Er baut, wo er will, er baut, wie er will, er baut, wann er will, ganz alleine. Gott hat immer einen Plan. Und er hat auch einen Zeitplan. Er hat einen Zeitplan. Ich habe es manchmal auch hier gespürt, wenn Dinge nicht so scheinbar im Moment so liefen, wie man es sich erträumte. Gott hat einen Zeitplan, ganz genau. Er hat Mose 40 Jahre in der Wüste zurückgehalten, bevor er ihn dorthin schickte, das Volk aus der Gefangenschaft herauszuführen. Er hat nach seiner Bekehrung den Saulus von Tarsus 3 Jahre in Arabien versteckt, bevor er ihm den Auftrag gibt, geh jetzt hin als Weltmissionar. Gott hat den Zeitplan und da können wir nicht zwischenmischen. Jesus sagte nun, ich will bauen meine Gemeinde. Nun frage ich mich natürlich, wer ist eigentlich dieses berühmte Ich? Nun, es ist der Allmächtige, es ist der Lebendige und es ist der fähige Gott, der das alles in die Hand nimmt. Auch seine Jünger haben das geglaubt, haben das erfahren. Ich denke an Markus Kapitel 4, Vers 35. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu ihnen, wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Und sie schickten die Leute fort und sie fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg. Andere Boote begleiteten ihn. Plötzlich erhob sich ein großer Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Und er lag hinten im Boot und schlief. Sie weckten ihn auf und riefen, Meister, kümmert es sich nicht, wir gehen zugrunde. Stand er auf, bedrohte den Wind und sagte zu dem See, sei schweigstill. Und der Wind legte sich und eine völlige Stille trat ein. Und da ergriff die Jünger eine große Furcht und sie sagten zueinander, wer ist denn dieser, dem alles untertan ist, Wind und Wellen, der alles unter Kontrolle hat? Liebe Geschwister, mein Anliegen ist es wirklich, dass wir uns so klein machen, wie wir klein sein sollen und sagen, er ist so groß und hat alles unter Kontrolle. Wer ist dieser? Wer ist dieser? Das war dieser, der 4000 Menschen, die auf der Wiese saßen, mit 7 Broten versorgte. Und die Jünger noch bat, teils aus. Und die hatten es bald vergessen, dass sie das Wunder getan hatten vor seinen Augen. 5000 Menschen mit nur 5 Broten. Wer ist denn dieser, der sagt, ich will meine Gemeinde bauen? Es ist nicht der, der unmittelbar, und das möchte ich auf euer Herz legen heute Morgen. Das ist eine Entscheidungsfrage. Ist es nicht der, der unmittelbar vor seiner Himmelfahrt die letzten Momente, wo er hier auf der Erde war, gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wie groß ist unser Gott, dem wir nachfolgen wollen? Das bringt mich zur zweiten Frage. Und die könnte lauten, was will Jesus uns mit seinem Ich will die Gemeinde bauen, sagen? Matthäus Kapitel 6, Vers 9, da lehrte er, als er seinen Dienst anfing, ein Mustergebet. Und dieses Mustergebet enthielt die ersten 6 Bitten insgesamt. Die ersten 3 Bitten, die hatten mit Gott zu tun. Da ging es um den Namen Gottes, um das Reich Gottes und um den Willen Gottes. Liebe Geschwister, wenn wir auf der schmalen Spur bleiben wollen und das immer wieder sagen, dann muss das in allem der Name Gottes, das Reich Gottes und sein Wille an erster Stelle stehen. Und wenn das abgearbeitet ist, dann kommen wir dran. Unser Brot, unsere Schuld und unsere Bewahrung vor den Fallstricken des Feindes. Jesus lehrt uns, dass unser Herr, unser himmlischer Vater und seine Ansprüche immer an der ersten Stelle stehen müssen. Er schließt dieses Einführungskapitel, das 6. Kapitel, mit den Worten ab und trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles andere zufallen. Oh, wir drehen es oft um und sagen, es funktioniert nicht. Was Jesus damals sagt, ist klar. Gott und sein Wille muss für uns an der ersten Stelle stehen. Und wenn wir nicht wissen, wo es lang gehen soll, dann wissen wir eins, dass wir einhalten. Auf die Knie gehen und sagen, Herr, was willst du? Und wenn ich es nicht finde in der Bibel, dann reden wir miteinander, lass es uns zeigen. Es sollte uns ein Herzensanliegen sein, dass der Name Gottes geheiligt, geehrt und erhoben wird und dass sein Wille geschieht. In Johannes 4, Vers 32 sagte Jesus zu seinen Jüngern, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Liebe Geschwister, das ist unser Ziel und das ist unsere Aufgabe. Mit anderen Worten, mein Wille entspricht dem Willen Gottes in allem, was ich tue, denn dazu hat mich der Vater gesandt. Komme ich zu dem dritten Wort, zu der dritten Frage. Ich will meine Gemeinde bauen. Was heißt denn meine? Worauf hat Gott eigentlich den Alleinbesitzanspruch? 5. Buch Mose sagt uns Gottes Wort im Kapitel 10, Vers 14. Höre, was der Herr von Israel fordert. Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel, und die Erde und alles, was darin ist, ist deines Gottes. Alles, Entschuldigung, da gibt es nichts, wo du überhaupt die Hand drauflegen kannst. Es ist alles Gottes Eigentum. Und du darfst es vielleicht mal sehen, benutzen. Es ist alles sein Eigentum. Und das ist noch nicht alles. Es gehört ihm noch viel mehr. Auch das, was wir nicht sehen können. Manches, was er besitzt heute, das musste er sich erst teuer erkaufen. Liebe Geschwister, wir jetzt miteinander im persönlichen Verhältnis. Durch deine Schuld, durch unsere Schuld, durch meine Sünde musste Jesus am Kreuz von Golgatha sterben und wir sind teuer erkauft worden. Sei teuer erkauft, schreibt der Apostel Paulus im 1. Korinther Kapitel 6. Und darum preist Gott an eurem Leib. Wir vor allen Dingen, wir Gläubigen gehören dem Herrn. Wir sind sein Eigentum und können nicht noch nebenbei noch andere Pläne, Ideen, Gedanken haben. Er bestimmt über uns Eigentum. Aber was wunderbar ist, fürchte dich nicht. Und das gilt uns auch. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Gott hat einen teuren bezahlt und er hat das Eigentumsrecht erworben. Und alle, die an Christus gläubig geworden sind, sie gehören ihm. Welch eine wunderbare Botschaft. Du bist Eigentum Gottes. Übrigens, dieser Eigentums- oder Besitzwechsel hat Gott was gekostet. Ich möchte es mal illustrieren. Jesus erzählt dieses Gleichnis. In Matthäus 13, ab Vers 44. Es verhält sich mit der Gottesherrschaft wie mit einem Schatz, der im Acker verborgen war. Den fand ein Mann und verbarg ihn wieder. Und in seiner Freude geht er hin und er verkauft alles, was er hat, und er kauft den Acker. Den Schatz, den dieser Mann fand, war eine kostbare, wunderbare Perle. Und sie war in dem Acker verborgen. Früher hat man Wertsachen oft in den Äckern vergraben, weil man sagte, das ist eine sichere Sache, ein sicherer Schutz. Konnte auch vorkommen, dass der Eigentümer verstarb, dass der Schatz in Vergessenheit geriet. Aber hier war ein Schatz und den fand ein Mann. Der Mann war vielleicht ein Tagelöhner gewesen, der auf dem Acker gearbeitet hatte. War vielleicht so passiert, dass er beim Pflügen mit dem Zugtier da drüber gefahren ist, eingesunken ist und auf einmal guckt er, was ist denn da in dem Acker drin? Und er entdeckt, da ist irgendwas verborgen, bückt sich, findet und sieht. Der hat nicht einmal gemacht, der hat fünfmal gemacht. So eine kostbare Kerle. Perle. Nun, aber der Mann war ja nicht der Eigentümer und konnte den Schatz, wenn er ehrlich war, auch nicht mitnehmen. Denn nach jüdischem Recht gehörte der Schatz immer dem Eigentümer des Ackers, des Eigentümer des Grundstücks. Jetzt wollte er so gern die Perle haben, was musste er denn tun? Er konnte sie nicht in die Hosentasche stecken, wenn ich den Eigentümer trinke, dann werden wir das schon miteinander verhandeln. Jesus hatte eine trickige Geschichte erzählt. Ist er ganz geradlinig, macht er es so, wie das Gesetz es vorschreibt? Oder der fand die Perle, die klitzekleine Perle, und er vergrub sie wieder in den Acker, machte zu. Und damit war alles geregelt. Er hatte sie nicht. Sie blieb dort, wo sie hingehörte. Und jetzt wollte er sie doch haben. Die war so wertvoll. Jetzt war er unterwegs und suchte den Besitzer. Kann ich mir vorstellen, sagte, du, ich möchte gern deinen Acker kaufen. Nee. Verkauf mir doch deinen Acker. Ich möchte ihn so gerne haben. Naja, okay. Was zahlst du denn? Wenn du es so dringend haben willst, Da sagt er, gut, dann gebe ich dir 20% Rabatt, also gegen den heutigen Preis, hat er garantiert nicht gesagt. Da musst du schon ganz schön bezahlen. Aber er wollte dich, er wollte die Perle, er wollte dich unbedingt haben. Und er sagt, du kannst verlangen, was du willst, ich verkaufe alles, was ich besitze. Das bist du mir wert. Geschwister, ich glaube, manche haben wir es gar nicht im Begriff, was wir in Augen Gottes wert sind, wer wir sind. Und dieser Blick muss ganz neu entstehen in unserem Leben. Ein Schatz. Er gab alles, was er hatte, um diesen Schatz zu bekommen. Jetzt kommen wir zu dem Wort, ich will bauen meine Gemeinde. Ich hatte gesagt, zum ersten Mal in Matthäus 16, Kapitel 18, dass das Wort Gemeinde überhaupt im Neuen Testament auftaucht. Und als Jesus Gemeinde sagte, guckten sich die Leute an, was meint er denn eigentlich? Ich habe es schon mal erzählt, aber ich will es noch mal erzählen. Ich war mit unserer Kirche unterwegs zum Weltkirchentag und da waren einige Leute zum Glauben gekommen aus Papua-Neuguinea. Wir wohnten in einem Motel 6, einem vom Hotel, und sie auch. Und sie hatten in der ersten Etage, das heißt Parterre und ersten Etage, ihre Zimmer gekriegt. Und der Missionar, der sie begleitete, sagte zu ihnen, geht einfach zum Fahrstuhl, geht da rein, drückt die Nummer 1 und fahrt dann hoch und dann kommt ihr in eure Etage, wo das Zimmer ist. Die standen vor dem Fahrstuhl und guckten, die Tür ging auf, Leute kamen raus, Fahrstuhl war leer, sie konnten reingehen, gingen aber nicht rein. Dann ging die Tür wieder zu, Leute gingen rein, dann kam der Fahrstuhl wieder, Tür ging aus, andere Leute kamen raus. Und dann haben die gesagt, nee, da wollen wir nicht einsteigen. Da kommen wir ja ganz anders raus, als wir reingehen. Die hatten da eine Vorstellung, die konnten sie gar nicht begreifen. Geschwister, wenn du nie Gemeinde gehört hättest, was hast du für eine Vorstellung von einer Gemeinde? Der Geist, also in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, ab Vers 42, da erfahren wir zum ersten Mal, was Gemeinde ist. Wir hören von dem aufsehenerregenden Resultat von der Predigt von Petrus. Dann heißt es wortwörtlich, und viele nahmen sein Wort nicht nur an, sondern sie nahmen sein Wort auf. Das war in ihrem Herzen. Sie wurden eins mit der Botschaft Gottes. Und sie wurden getauft. Und durch die Taufe distanzierten sie sich schon zu der früheren hebräischen Tradition, die dort war. Jetzt waren sie in einer neuen Familie angekommen. Und das war sichtbar und offensichtlich zu ihrem bisherigen Leben. Von Schuld und frei waren sie jetzt befreit. Und an diesem Tag, nach der Predigt von Petrus, kamen ungefähr 3000 Menschen zum Glauben und wurden, so heißt es in der Bibel, zu seiner Gemeinde hinzugetan. Das war also Gemeinde, die Jesus baute. Jesus sucht und Jesus tut dazu. Aber Entschuldigung, 3000 völlig fremde Menschen, die sich nicht kannten, kamen in der Gemeinde zusammen, lobten und priesen Gott und waren ein Herz und eine Seele. Das ist, was Gott tut. Müsste das nicht ein bisschen ein Ältester da sein und mal beobachten, wer da alles dazukommt? Da kommt der dazu und der dazu und den kenne ich nicht und den auch noch nicht. Und weil ich den nicht kenne, kann der nicht dazukommen. Herr Jesus, ich glaube, du machst einen großen Fehler. Wenn du aussuchst, wer dazukommen kann und wir können das nicht kontrollieren. Die Einheit entsteht nicht durch menschliches Tun. Die entsteht durch den Geist Gottes, durch das Handeln Gottes. Keine menschliche Organisation hätte das je tun können. Und das ist eine Anmaßung, wenn wir sagen, wir müssen das im Griff behalten. Pastor, danke, Entschuldigung, da könnte aber jetzt eine völlig falsche Person in die Gemeinde kommen. Habe ich kein Problem mit. Da kam eine völlig falsche Person, als sie ihr Hab und Gut austeilten. Und da war das Ehepaar, die sagten, Mensch, was für eine tolle Gemeinschaft. Wir behalten noch so ein bisschen von dem, was wir da verkauft haben, für uns als Reserve. Das hat Gott nicht lange mit angesehen. Gott weiß schon, wie er mit diesen Dingen umgehen. Nicht wir wissen es. Warum waren sie ein Herz und eine Seele? Sie waren eine Einheit der Herzen. Und allein, weil sie alle auf Jesus ausgerichtet waren. Und dadurch bekam der Heilige Geist die Möglichkeit, die von Gott gewollte und gewünschte Einheit zu vollführen und zu vollbringen. Muss natürlich, ging es weiter. Sie blieben unter der Belehrung der Apostel, unter der Belehrung derer, die Gott eingesetzt hat, das Wort zu verkündigen. Und nur so kann ein kräftiges, aufbauendes Leben entstehen. Es unterstand Gemeinde, Gemeinschaft und es war der Herr, der dieses wirkt. Jesus hat gesagt, hoffentlich vergessen wir es nicht, es sind zu viele Worte gewesen. Ich, sagt Jesus, will bauen Gemeinde. Und wenn er uns benutzen will, den einen oder den anderen, wollen wir sehr sensibel sein und uns von ihm allein führen lassen. Liebe Geschwister, wir fragen uns, was ist heute unsere Zuversicht? Er hat uns teuer erkauft. Pforte der Hölle muss uns nicht überwältigen. Alles, was wir müssen, ist uns auf Jesus allein ausrichten. Und er muss das allerletzte Wort haben. Möge Gott uns segnen. Helfen, begleiten und möge er diese Gemeinde weiter zu einer solchen Segensträgergemeinde machen. Ich kann Gott nur preisen und loben, wenn ich heute mal die ganzen Jahre zurückschaue, 10, 12 Jahre, wie Gott gesegnet hat und wie Gott durch euch gewirkt hat. Dafür preise ich Gott und das soll allein so bleiben. Er hat das letzte Wort. Wir haben einen Felsen. Dafür die Verse 3 bis 5. 371 haben einen Felsen.